Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David.
Katastrophe. Ein WM-Podcast abseits der Plätze.
Ein Projekt von On The Pitch, der Sportpodcast und Herz 87.9.
Damit willkommen zu Katastrophe. Mein Name ist Pierre Bouilliewit von Herz 87.9 nachgetreten, der Sportpodcast.
Ja, hier ist Benny. Moin, ich bin auch mal wieder am Start nach einer Woche Pause und grüße euch.
Ich bin natürlich auch wieder dabei. Schöne Grüße von David.
Die Kollegen von On The Pitch, der Sportpodcast, wir haben wieder eine Menge Themen zusammengetragen, was das Thema Katar betrifft. Wie gesagt, wir am Anfang dachten, wir schaffen überhaupt jede Woche und jedes Mal ist dieses Dokument voll bis oben hin. Und wir sprechen über das Thema, David, was die Medien beherrscht hat, nämlich die fehlende Diversität beim DFB oder die, wie sie heißt, die große Taskforce, um jetzt die Mannschaft wieder nach vorne zu führen.
Ja, absolut. In unserem Dokument steht jetzt, ist das normal, dass hier unten bei mir, bei meiner Spur, kein Aufschlag ist?
Ich sehe bei allen Spuren Aufschlag, also alles gut.
Okay, warte, dann antworte ich dir jetzt. Ja, wir haben hier in unserem Dokument steht, alte weiße Männer bringen den DFB wieder auf Vordermann, Fragezeichen. Und wir haben im Vorfeld natürlich schon ausgiebig drüber diskutiert. Ja, und wir haben jetzt 5 Leute, die hier den deutschen Fußball wieder auf den richtigen Weg führen werden. Rudi Völler, Oliver Kahn, Matthias Sammer, Oliver Minzlaff und Hans-Joachim Watzke sind neben Karl-Heinz Rummenigge eben dabei und haben jetzt die ehrenvolle Aufgabe, zumindest den deutschen Fußball, vor allem was die Nationalmannschaft betrifft, im Hinblick auf die Heimeuropameisterschaft 2024 auf den rechten Weg zu führen. Benny, ist das denn ein gangbarer Weg?
Ich sag mal so, wenn man einen Neuanfang mit altbewährtem beginnt, wirkt das erstmal auf mich hilflos, aber in gewisser Weise auch, naja, genau die Garde, die sowieso in gewisser Weise in Kontrolle ist oder war, die will eben die Kontrolle auch behalten und versucht jetzt so ein bisschen eben diesen Neuanfang zu propagieren. Es wirkt so ein bisschen hilflos. Es ist eben genau die Elite, die den deutschen Fußball eigentlich schon, ja, fast schon jahrzehntelang eigentlich ausmacht. Und wenn ich es politisch vergleichen müsste, wäre es wahrscheinlich Friedrich Merz mit der CDU.
Ja, es ist, ich habe im letzten Podcast ein paar Namen in den Raum geworfen. Wir haben über Thomas Hitzlsperger gesprochen, wir haben über Nadine Kessler gesprochen, Almut Schulte, Tabea Kemme, alles Namen, die wir genannt haben. Und im Endeffekt hat man sich für diverse Fußballfunktionäre entschieden, die natürlich alle Erfahrung haben, was ich nicht absprechen kann. Aber ich finde schon, dass man da ein bisschen mehr Diversität hätte mit reinbringen können. Es gab viel Kritik. Und DFB-Präsident Bernd Neuendorf hat nur zu Protokoll gegeben, es war nicht unser erstes Kriterium, hier für Vielfalt und Diversität zu sorgen. Das machen wir an anderer Stelle im Verband. Aber wo denn, David?
Ja, das kann ich dir jetzt an dieser Stelle auch nicht sagen. Wir können aber sehr wohl sagen, welche Stimmen eben von anderen Menschen kamen, die eben für dieses Gremium vorgesehen waren. Thomas Hitzlsperger hat zum Beispiel im Sportschau-Studio gesagt, auf die fehlende Diversität hin angesprochen. Ja, mein Gott, also Frauen in dem Gremium, was ist denn mit Tante Käthe? So, das war sein Kommentar dazu. Was hat denn Almut Schulte dazu gesagt, Pierre?
Es ist so treffend, wenn der DFB in den letzten Jahren immer davon spricht, von Diversität, von Wandel, der stattfinden muss, dass man sich modern aufstellen muss. Und wenn man jetzt in die Krise geht, wirft man alles über Bord. Jetzt hat man die Leute, die schon immer im Fußball waren, die Geschicke in den letzten Jahren gelenkt haben. Diversität wird komplett auf Seite gestellt.
Und genau die gleichen Töne hat man von Tabea Kemmer aus dem Magenta TV-Studio auch gehört, Benny.
Die Tabea Kemmer war sogar noch ein bisschen
noch ironischer.
Ja. Und hat quasi vorgeworfen, dass man ja sich dann quasi dann selbst so ein bisschen auf die Schulter klopfen kann, wenn es dann klappt.
Ja, ich finde auch dieser, naja, bei Bernd Neuendorf waren ja viele sowieso von vornherein vorsichtig, als er übernommen hatte. Und ich hatte ja, weil ich das ja auch schon jetzt vor der Aufnahme gesagt habe, auch Anfang des Turniers noch gesagt, oh, diese klaren Worte gegenüber Infantino zum Beispiel, die wirkten relativ erfrischend und das hätte ich so von einem DFB-Funktionär nicht erwartet, vor allem von den letzten nicht. Das hat sich ja dann genauso relativiert und das passt jetzt einfach noch mehr ins Bild jetzt, diese Personalienentscheidung mit dieser in Anführungszeichen Taskforce, oder?
Ja, also ich hab mich ja vorher für Matthias Sammer tatsächlich sogar schon mal stark gemacht, aber eher als Nachfolger von Oliver Bierhoff in einer leitenden Funktion. Also wir möchten es nochmal betonen, es geht hier nicht gegen die Kompetenz der einzelnen Personen. Genau. Die ist auf jeden Fall vorhanden. Auch bei Herrn Mitzlaff, auch wenn er bei einem Unternehmen, das Browser herstellt, lange gearbeitet hat. Die Kompetenz ist auf jeden Fall da. Trotzdem hätten wir uns persönlich gewünscht, Leute mit reinzuholen, diverse aufzustellen, Leute mit Migrationshintergrund, männlich oder weibliche gelesene Personen aus dem Fußballbereich oder vielleicht auch Leute, die mit Fußball gar nichts zu tun haben. Mal so diese typische Betriebsblindheit irgendwie rauszutragen. Jürgen Klinsmann hat doch lange Zeit versucht, da von außen so einen Blick reinzuholen mit dem Hockey-Nationaltrainer, der auch mal kurz mit dabei war. Aha. Also ich glaube, es hätte viele Möglichkeiten gegeben, das zu machen. Und was ich von Medienseite vom DFB wieder nicht verstehe, dass man so tut, als hätte man das gesagt und hätte nicht damit gerechnet, dass es so ein Backlash gibt. Als hätte man gesagt, das Winken war schon durch. Das verstehe ich immer nicht.
Also, mir fehlen da ehrlich gesagt so die Worte. Also ich denke, da wurden jetzt so viele Themen angesprochen in den letzten Jahren und so viele Skandälchen unter den Tisch gekehrt oder eben einfach offenbart. Und dann hat man sich gewundert, warum gibt es denn da Leute, die das irgendwie kritisch sehen? Warum spielen wir denn Mittwochabend um 18 Uhr in Gladbach unsere Länderspiele? Und warum sind da nur 15.000 Leute und der Oberrang wird abgedeckt? Also es passt alles so gut ins Bild und jetzt eben diese Personalbesetzung geht genau den gleichen Weg weiter und stellt eben keine Neuigkeit dar, Benni.
Ja, und ich glaube, da kann ich für uns alle sprechen. Als es hieß, es wird eine Taskforce aufgestellt, man hätte sich doch auch schon denken können, dass es altbekannte Namen sein werden, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Und umso erschreckender finde ich, genau, wie du schon sagtest, also natürlich nicht nur Diversität jetzt vom Geschlecht aus gesehen oder Migrationshintergrund, sondern auch einfach andere Perspektiven einbringen. Klar kann das trotzdem im Sport sein, aber die Jungs, die da jetzt in der Taskforce sind, haben in gewisser Weise ähnliche Funktionen, ähnlichen Job, arbeiten sowieso eng miteinander zusammen. Klar, das ist erstmal eine gute Grundlage, aber diese verschiedenen Perspektiven, die bieten einfach keinen Neuanfang und wenn ein Neuanfang steht für etwas Neues, für Fortschritt, für andere Ideen und diese neuen Ideen fehlen eben auch in dieser Taskforce.
Ja, also vor allem, also wenn man beim DFB sagt, Mensch, wir müssen da irgendwie gucken, dass wir altbewährtes nehmen oder wir müssen auch Geld sparen. Wie wäre es denn mit einer Person gewesen, die vom DFB schon bezahlt wird? Nämlich Martina Voss-Tecklenburg. Die ja vor allem im Sommer gezeigt hat, wie man eine Mannschaft führen kann, wie man eine bestimmte Sparte des Fußballs voranbringen kann und vor allem, wie man so etwas wie Euphorie um die Nationalmannschaft schüren kann. All das ist ja passiert. Aber auch die wird außen vor gelassen und David, ich glaube, wenn wir jetzt noch weiter drüber reden, dann rege ich mich noch mehr weiter auf. Deswegen lass uns vielleicht einen Haken dran setzen. Und wenn ihr Eindrücke dazu habt, schreibt es doch mal, schreibt es auf Twitter an, schreibt es in die Kommentare, wenn ihr da anderer Meinung seid oder ihr, so wie Lothar Matthäus, der Meinung seid, das ist schon alles gut, was die alten Männer da machen.
Ja, genau. Also ja, Martina Voss-Tecklenburg, wir kommen ja noch auf ganz viele Themen heute zu sprechen. Wir haben unter anderem noch die Folgen des guten marokkanischen Abschneidens in Europas Straßen als Thema. Wir haben noch neofaschistisches kroatisches Liedgut als Thema. Wir sprechen natürlich noch über Bela Reti, aber am Anfang werden wir uns kurz mit drei Todesmeldungen auseinandersetzen. Es geht nämlich um drei Medienschaffende, die jetzt in den letzten Wochen in Katar verstorben sind während der Weltmeisterschaft. Das hat jetzt nicht direkt irgendwas mit dem Austragungsland zu tun, aber die Zwischentöne gab es eben. Man kennt zum Beispiel den amerikanischen Sportjournalisten Grant Rahl, der unter anderem im Zuge der One-Love-Debatte aufgefallen ist, weil er mit einem Regenbogen-T-Shirt mit Herzform, glaube ich, auch vorne drin ins Stadion wollte. Das durfte er eben nicht anziehen. Und genau dieser ist nun am Freitag letzter Woche im Stadion im Rahmen eines Spiels. Ich müsste England beteiligt gewesen sein oder Frankreich, bin mir gerade nicht sicher. Auf jeden Fall war bei England gegen Frankreich dann auf der Pressetribüne ein Foto von ihm aufgestellt. Er ist an einem Hirnaneurysma gestorben. Khalid Al-Mislam, ein katarischer Fotograf, der ebenfalls im Rahmen der Weltmeisterschaften verstorben ist, und schon im November ist Roger Pierce verstorben, 65 Jahre alt, kurz vor seinem Ruhestand. Der war bei ITV, in einem anderen übertragenen Sender, technischer Direktor. Das ist natürlich jetzt auch die ganze Medienwelt da mehrere Wochen zusammen und da kann nun mal auch sowas passieren. Das ist natürlich jetzt wirklich blöd und gerade bei Grant Wall war aber auch die Aussage des Bruders zum Beispiel, ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein natürlicher Tod ist, die werden ihn umgebracht haben. Die haben, so wie ich das gelesen habe, das hat sich jetzt wieder relativiert, weil also da eben in den USA eine Biopsie oder Autopsie stattgefunden hat und da wurde das Aneurysma eben festgestellt.
Man muss ja auch sagen, dass Grant Wall kurz bevor das passiert, bevor auf der Brücke zusammengebrochen ist, auch noch getweetet hat. Der hat ja Live-Berichterstattung von dem Spiel gemacht. Ne? Also natürlich ist es entsprechend drauf und das hat auch vor allem in der US-Medienwelt entsprechend Aufruhr gesorgt. Es gibt ein sehr schönes Statement vom US-amerikanischen Fußballverband, die ihn in höchsten Tönen gelobt haben und das nochmal in den Mittelpunkt gestellt haben, dass er quasi auch dafür gesorgt hat, dass der Fußball, also dass die Berichterstattung rund um den Soccer in Amerika so groß geworden ist. Und es ist total schade, dass das jetzt wieder so ein Turnier überschattet. Und ich finde es aber auch ein bisschen, egal wie scheiße das da in Katar läuft und wie scheiße das da ist, dass man, also man muss trotzdem nicht vermuten, dass da irgendwas Böses hintersteckt, in meinen Augen.
Ja, kann ich direkt dran anschließen, weil das hätte ich nämlich jetzt auch noch gebracht in meinem Argument. Es passt natürlich in die Zeit, in der jetzt in gewisser Weise festgestellt wurde, dass momentan unter anderem die meisten Journalisten jemals inhaftiert sind. Ich glaube, über 500 weltweit und die Gewalt gegenüber Journalisten weltweit zunimmt. Das heißt, natürlich gibt es dann immer Mutmaßungen von Leuten, aber ich werde auch äußerst vorsichtig, immer.
Ja, ich weiß auch gar nicht, das ist einmal kurz aufgekommen, aber ich denke nicht, dass es noch eine aktive Rolle spielt, aber ist eben auffällig gewesen. Gerade jetzt in diesem Kontext fallen solche Vermutungen vielleicht auch einfach leichter von den Lippen, als das in anderen Kontexten der Fall wäre. Ja, wir kommen zum anderen Thema, das betrifft das Stadion 974, von dem wir auch schon letzte Woche gesprochen haben. Das ist das gute Stadion, was unter anderem aus Containern besteht außenrum. Das heißt, es wurde als maßgebliches Projekt zur Recycling Darstellung von Stadien genutzt und jetzt sind eben viele Fußballverbände drauf und dran und bewerben sich eben um diese Stadion, unter anderem der Kosovo, aber auch Uruguay, und das könnte vielleicht sogar noch eine WM-Bewerbung anschieben, denn es gibt südamerikanische Länder, die sich zum Beispiel zusammen für 2030 bewerben wollen, und da wäre natürlich für Uruguay wirklich ein richtiger Marketing-Gag im positiven Sinne.
Also verstehe ich das richtig, die wollen das Stadion von Katar nach Uruguay schippern?
Korrekt.
Ich habe es gerade auch nicht richtig verstanden.
Es klang wie ein schlechter Scherz, aber die meinen das wirklich ernst.
Ja, total. Kosovo hätte den Vorteil, dass der Transportweg nicht ganz so lang ist.
Aber alleine, dass man ein Stadion einfach sagen kann, ja, wir bauen das hier ab und dann so wie nach dem Motto, ja, ich leine mal meinen Lego Star Destroyer hier, hier ab und den baue ich da wieder auf. Ne?
Also. Aber wahrscheinlich besser als ein neues Stadion vor Ort hochzuziehen. Das kann man, glaube ich, sagen.
Ja, und das ist ja dann, wie läuft das dann ab? Steppen, das ist da über Kleinerzeigen rein, Stadion kaum gebraucht, Originalverpackung noch.
Die dürfen sich bei der FIFA bewerben. Die Verbände fragen das Organisationskomitee an. Ja.
Jetzt macht doch das schöne Bild nicht kaputt, wie so ein Katari da einfach so mehrere Bilder über Kleinerzeigen reinstellt, ne? Verhandlungsbasis. 30 Millionen Katari-Dollar.
Aber es ist ja immerhin schon mal ein Fortschritt, dass sich die Kataris bewusst sind, dass sie das Stadion nicht nachnutzen werden können. Also ich bin gespannt, wo es dann am Ende steht in, sagen wir mal, 5 Jahren.
Ja, absolut. Bin auch gespannt. Und wie gesagt, also das sehe ich dann tatsächlich doch schon so, auch wenn es einem wirklich wirr vorkommt, und das auch absolut zu Recht. Besser, es wird weiter irgendwo genutzt, als es steht rum und zerfällt Stück für Stück in Katar weiter. Ne? Also so viel wird da so oder so nicht stattfinden vor Ort. Das stimmt schon.
Ja, also wir werden mal schauen, wo sich der Stadion hinbewegt. Ja, ist das so?
wo
sich der Stadion hinbewegt, ne? Wir werden es beobachten. Viel Bewegung war auch auf den europäischen Straßen.
Oh, königste Überleitung aus Ostwestfalen, ja.
Denn die marokkanische Fußballnationalmannschaft begeistert die Massen mit ihrer und ist mit der Underdog sogar bis ins Halbfinale gekommen. Selbst hier in Bielefeld, wo du selbst auf dem Kessel bringst, gab es doch ordentliche kleine Partys von marokkanischen Fußballfans. Ich weiß auch nicht, wo die alle auf einmal herkamen, aber natürlich, das war relativ friedlich, aber David, es ging nicht überall so friedlich zugange.
Ja, also generell, ich habe da auch Ähnliches gehört. Ich habe einen Kumpel in Frankfurt, das ist ja auch nicht so weit weg hier von Marburg, der hat auch schon nach der Gruppenphase gesagt, weiß jemand, was hier los ist? Hier laufen ganz viele Leute rum, und das hat sich jetzt eben im Laufe der K.O.-Runde immer extremer gestellt und führte dann dazu, dass wir vor dem Halbfinale jetzt gegen Frankreich, das natürlich auch politisch sehr, sehr interessant ist, gerade im Hinblick auf die Kolonisierung, dass zum Beispiel auf dem Champs-Élysées in Paris alles, was man brennen und oder anzünden kann, entfernt worden ist, keine Mülleimer mehr da und so weiter, weil man eben Unruhen befürchtet hat. Es gab auch chaotische Zustände, es war viel los, in Frankfurt war sicherlich viel los, in vielen anderen Städten in Europa, wo eben viele marokkanische Menschen eben auch sind. Und in Paris zum Beispiel, da sagt man zumindest, dass da auch mehrere Hunderttausende marokkanischstämmige sind, waren auch 2 Kilometer lang Champs-Élysées komplett voll. Es wurden so Raketenböller geworfen. Das ist jetzt nicht viel, extrem viel passiert. Man muss aber schon sagen, dass im Rahmen dieser Sache, und da weiß man natürlich nicht direkt, wie genau das damit zusammenhängt, in Montpellier ein 14-Jähriger vom Auto überfahren wurde. Der ist dem Ganzen auch erlegen. Und insgesamt wurden am gestrigen Tag, so wie die dpa weiß, 266 Menschen im Rahmen dieser Feierlichkeiten festgenommen, davon 167 in Paris. Und das sind schon Zahlen, die man mal nennen kann, finde ich.
Ja, absolut. Und ich meine, da gab es ja auch einen Riesenvorfall, war richtig, dass Marokko in der Gruppe mit Belgien war, ne? War das so?
Das kriegen wir raus.
Ich meine ja. Und da war, glaube ich, nach dem Spiel auch in Belgien selbst, in einigen größeren Städten, echt Radau. Und da wurden teilweise scheinbar Autos umgeworfen und sonst was.
Du hast recht. Marokko hat 2-0 gegen Belgien gewonnen.
Genau, ich meine, das hatten wir sogar in der ersten Folge oder so was drin gehabt. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Mhm. Aber ja, also irgendwie war nach dem Halbfinale erst recht klar, dass es so oder so wahrscheinlich einen Wirbel geben wird in Paris. Und ja, jetzt natürlich nach der Niederlage ist es erst recht so gekommen.
Ja, es kann ja auch noch was passieren. Also genau. Ich kann mich hier an Bilder erinnern von 2002, wo ihr beiden, wart ihr da schon verwelkt?
Genau in dem Jahr ich.
Ja. 2002, als die Türkei bei der Weltmeisterschaft Dritter geworden ist und ich hier in Bielefeld, wo es auch sehr viele türkischstämmige Mitbürger gibt, da wurde richtig Party gemacht. Ne? Also das war so ein bisschen krasser, weil einfach mehr Leute da waren, aber das ging auch friedlich zugange. Aber jetzt stell mal vor, die Marokkaner werden irgendwie Dritter oder so, dann könnte vielleicht auch noch was werden.
Ja, absolut. Also wahrscheinlich bei der Niederlage in den Top 4, also dann im Spiel um Platz 3, wird das wahrscheinlich nicht mehr vergleichbar sein mit der Halbfinalniederlage. Gerade weil es eben auch nicht das brisante Duell ist, ganz einfach. Und weil es natürlich in dem Spiel um nichts mehr geht, groß. Aber ja, bei dem Sieg gehe ich definitiv damit, ja.
David war kurz weg, David ist wieder da.
Ich bin wieder da, hallo.
Das habt ihr jetzt im Podcast gar nicht gehört, aber das hat alles Gott sei Dank geklappt. Das dachte sich eigentlich auch die Vizepräsidentin vom EU-Parlament. Mensch, hast du ja alles gesagt. Heute ist richtig wild. Das hat richtig geklappt. Also, wo man auch wieder sagen muss, wir haben oft darüber gesprochen, wenn Leute vor Kameras stellen, dass sich Leute nicht intelligent anstellen. David, nur mal so utopisch. Wir stellen vor, du bist Politiker und du lässt dich bestechen.
Ja.
Würdest du das Geld in den Taschen, was du bekommen hast, in deiner Wohnung lagern?
Also, man könnte natürlich auch ein Schließfach nehmen, aber dann haben wir in der deutschen SPD-Bundestagsfraktion auch gesehen, dass das auch nicht gut gehen kann. Also irgendeine Möglichkeit muss es ja geben, das sinnvoller zu machen. Aber ich würde dann auch nicht meine erste Wohnung als eigenen Fall nehmen. Wenn ich allerdings die griechische Vizepräsidentin des EU-Parlaments Eva Kaili bin, dann war das vielleicht doch ein bisschen wahrscheinlicher.
Wir reden hier darüber, dass die gute Frau 500.000 Euro in ihrer Wohnung hatte.
Bah, richtig. Entscheidend. Also allein die Geschichte ist ja schon durch. Aber dass sie dann halt tatsächlich natürlich positive Stimmung gegenüber Katar auch im EU-Parlament verbreiten sollte. Und sie war da ja auch nur wirklich die Speerspitze. Also es waren ja mehrere Leute. Das sollte man vielleicht auch noch dazu sagen, dass es nicht nur sie waren, war aber sie eben die prominenteste Figur als Vizepräsidentin. Besonders interessant finde ich in dem Fall und da möchte ich auch einfach mal drüber lachen können, dass sie zudem noch zur Sozialistischen Partei gehört. Das heißt, Wasser predigen, Wein saufen kann man hier definitiv nennen.
Okay.
Oder nicht?
Ja, es ist also völlig egal, selbst wenn sie in der Partei, selbst egal welcher Partei sie angehört, das gehört sich halt nicht. Du bist eine Vertreterin.
Das würde ich da gar nicht sagen.
Ich weiß, aber du bist eine Vertreterin des Volkes und sollst nur im besten Sinne darüber reden und bekommst, also ich weiß nicht, was mich mehr aufregt, dass sie sich zur Gruppe gehalten oder die schiere Menge an Geld. Also wie geht davon? Sie hat 500.000 Euro zu Hause gehabt. Wir wissen ja nicht, ob über diese 500.000 Euro hinaus schon viel mehr Geld geflossen ist. Ne? Und man muss auch dazu sagen, wenn man im EU-Parlament ist, da muss man 4 Jahre drin sitzen und dann kriegt man für den Rest seines Lebens eine ganz gute Rente dafür. Hm. Und jedem Jahr, was man im EU-Parlament ist, verlängert sich die. Martin Sonneborn hat das mal ganz schön aufgedröselt.
Richtig, genau. Ja.
Das heißt, im Prinzip, du musst dich einmal in dieses Parlament wählen lassen und dann bist du eigentlich für den Rest des Lebens fertig.
Zumal da ja auch ein riesen Vertrauensverlust mit eingeht, wieder mit dem EU-Parlament, was sowieso unter starkem Beschuss steht, wegen auch unter anderem fehlender Funktionsfähigkeit und so. Und so ein Typ wie Viktor Orban zum Beispiel, das Staatsoberhaupt von Ungarn, der hat, glaube ich, dann auch im Laufe des Tages dann ein Meme hochgeladen mit diesen Männern, die da in einem Kreis stehen und sich totlachen, und hat drüber geschrieben. Und dann sagten sie uns, sie würden uns für unsere Korruption, kritisieren oder so, stand da drauf. Und das zeigt nochmal ganz gut, dass man das jetzt natürlich auch besonders gut wieder als autoritäre Kraft von außen wunderbar instrumentalisieren kann für seine eigenen Zwecke. Und da tut sie wirklich der EU einen richtigen Bärendienst.
Ja, das kommt dazu, dass die ganze Institution darunter leidet, Pierre.
Der EU, ihrer eigenen Partei und vor allem, wie scheiße ist das, wenn wir in Europa darüber reden, Leute, wissen sie nicht, wie sie ihre Heizrechnung bezahlen sollen. Wir haben die höchste Inflation seit Anno Tuck, und dann ist halt da irgendwie eine Politikerin, die Heiz nicht voll bekommt. Ne? Also das ist, es macht mich einfach wütend. Und ich finde das einfach, wir haben alles drüber gesagt, aber es ist halt auch, dass so viel halt, und das Schlimmste, was ich mal denke, ist, wenn sie da ist und noch mehr Leute ist, wie viele Leute gibt es denn, die sich klüger angestellt haben und sich halt nicht erwischen lassen.
Mhm. Ja. Absolut.
Um die Sache rund zu machen, Katar bestreitet natürlich, dass es diese monetären Geldflüsse gegeben hat.
Mhm. Ne, wir haben nicht hingeguckt, wir haben aber auch nicht weggeschaut, einen Schweizer Philosophen zu zitieren.
Ja. Ja, und aus der Perspektive müssen wir das aber vielleicht dann natürlich auch sehen, dass das natürlich auch unfassbar erschreckend ist, wohin aber dann auch wirklich die Macht Katars reicht. Also auch in die echte, in die reale Politik, nicht nur in die Sportpolitik.
Das ist
die
auch ja sowieso Politik, Benni.
Ja, klar, aber im Sinne von das echte Volk betreffen.
Ja.
Darum geht's mir. Und das ist wirklich ein ganz anderes Niveau, und darauf lag vielleicht dann auch sogar ein Stück weit weniger der Augenmerk da.
Ja, du hast ja eben schon über den Kollegen Orban gesprochen, und den ich ja so ein bisschen, ich würde schon in die faschistische Ecke stellen.
Zu Recht.
Kann man machen, und eigentlich würde man sagen, ja gut, da gibt es in Europa einen so einen Typen, der labert ein bisschen Scheiße, und das ist zwar schlimm genug, aber okay. Und dann sagt sich die kroatische Nationalmannschaft, David, hold my beer.
Ja, wir machen einfach da weiter, wo wir schon seit vielen Jahren angefangen haben. 2018 ist man nämlich mit dem Frontsänger der kroatischen Band Thompson bei der Triumphfahrt nach dem Vize-Weltmeistertitel durch Zagreb gefahren, und eben diese Band ist unter anderem dadurch bekannt geworden, dass ein gewisser deutscher Nationaltorwart, der sich beim Skitouren gehen schwer verletzt hat, Manuel Neuer im Sommerurlaub diese Mannschaft auch zitiert hat, indem er ein bekanntes Lied von denen gesungen hat. Eine Band, die 2003 wegen Volksverhetzung, Klammer auf, zu Recht, Klammer zu, angeklagt wurde, und genau diese Rockband ist es jetzt, die die Musik spielen lässt, und zwar, oder besser gesagt, die kroatische Fußballnationalmannschaft lässt Musik spielen, und zwar genau von dieser Band in der Kabine. Es ist eine never-ending Story, offensichtlich.
Ja, ja. Und ich glaube, das reicht tatsächlich auch, sorry, Pierre.
Nee, bitte, bitte, Betty.
Ja, das reicht tatsächlich auch in die Politik. Ich habe, glaube ich, auch ein Video gesehen, wie das teilweise Politiker aus Kroatien mitsingen, solche Texte, wo es dann auch wirklich geht um die Verherrlichung von toten Juden in Konzentrationslagern bis hin zu toten Serben. Das ist ein Level von faschistoidem Gedankengut. Da kommt nicht mal die AfD in Deutschland so richtig dran, Gott sei Dank. Und das ist wahnsinnig, gerade aus der deutschen Perspektive darauf zu blicken, dass das, und keine Ahnung, in gewisser Weise ist auch dann nochmal so ein Realitätscheck, dass sowas immer noch verbreitet ist und immer noch möglich ist.
Also vor allem, wir drei sind Menschen, denen das komplett gegen den Strich geht. Wir, also das böse Wort Woke geht ja immer durch die Gegend, das finde ich immer ein bisschen doof, aber wir sind halt, und wir mögen halt Menschen, uns ist die Rasse egal, uns ist das Geschlecht egal, und wir, ich finde es halt immer noch, wie Ben schon gesagt hat, es ist halt wirklich immer beängstigend, dass sowas immer noch existiert, und vor allem, Also existiert ist ja das eine, aber dass auch geduldet wird. Ohne Konsequenzen, ohne alles. Wobei du eben gesagt hast, dass diese Bands zumindest in diversen Ländern Einreiseverbot haben, aber scheint sie ja nicht zu stören.
Ja, die haben auch vor über 10.000 Zuschauern dieses Jahr 1.000 schon Konzerte in Frankfurt gespielt. Also es gibt auch Leute, die sich allein schon für die Musik begeistern. Ich weiß nicht, wann das war, das ist schon ein bisschen länger her, aber wenn man diese Volksverhetzung-Anklage eben 2003 hat, ist das ja kein neues Phänomen.
Ja, und die müssen ja auch irgendwie mit ihrem Liedgut irgendwie in Kroatien auch Erfolge feiern und irgendwie Geld verdienen, sonst will, ne, wie gesagt, es scheint ja, ist ja anscheinend gewollt und gern genommen und wir finden es scheiße.
Deutschland das ist aber auch eines der wenigen wirtschaftsstarken Länder, wo man bei der Wahl des Regierungschefs oder der Regierungschefin noch zwischen mehreren demokratischen Menschen auswählen kann. Das ist in Frankreich nicht so, das ist in den USA meines Erachtens nicht so, das ist in Brasilien nicht so, das ist in China und Indien, also vor allem in China sowieso nicht so. Also ja, das ist einfach, gerade aus deutscher Perspektive, wie ihr richtig sagt, einfach kompletter Wahnsinn.
Ja, absolut. Und wieder kann man nur froh sein, dass man ja hier lebt. Und damit kann man, glaube ich, direkt überleiten zum nächsten Thema, oder?
Wo wir nicht leben werden, sind nämlich die Länder, in denen die Fußballweltmeisterschaft 2026 ausgetragen wird. Das ist eine recht kurze News. Ihr wisst, es werden 48 statt 32 Teams dabei sein. Das heißt, wir hatten jetzt in Katar, wie seit 1998 üblich in Frankreich, immer 64 Spiele. Das wird sich jetzt ändern, weil es sind mehr Mannschaften dabei. Und bisher war angedacht, dass es Dreiergruppen geben soll vor der K.O.-Phase. Dann wären es 80 Spiele, heißt mehr Geld für die TV übertragenen Sender, die sie blechen müssen an die FIFA, so rum richtig formuliert. Aber wenn man, und das ist jetzt im Gespräch, Vierergruppen macht vor der K.O.-Runde, hätte man rein rechnerisch 104 Spiele und das wäre, na, nicht ganz das Doppelte, aber schon eine überaus beträchtliche Steigerung ja, der Spielanzahl. Was das mit dem sportlichen Wert macht, kann man natürlich diskutieren, aber das ist natürlich auch wieder, ja, Geldmacherei pur.
Ja, so vor allem, wenn du überlegst, was das für Kostensteigerungen auch für Sender sind, wie viele Spiele du mehr übertragen musst, wie viel Personal du mehr brauchst an Kameraleuten, Leuten, die im Studio stehen, Leuten, die Sachen recherchieren. Also das ist ja einfach, dass du einfach sagst, dass, also allein wenn die Sportschau sagen würde, ey, wir müssen im Prinzip die Mannschaft verdoppeln und brauchen so und so viele Leute mehr, um das überhaupt zu übertragen, nur damit irgendjemand dann, nicht despektierlich gemeint, aber sich sowas wie Togo gegen Iran anguckt. Ne? Also das ist dann, also irgendwo fällt was runter. Für mich macht ja genau diese, jede Art von Spiel so eine WM raus, den Reiz. Dass es auch Spiele gibt, die ungewöhnlich sind und dass es Underdog-Stories gibt. Mein Gedanke ist bei einer 48er WM, also wenn man es dann nicht schafft, sich zu qualifizieren, dann, also die Italiener, wie sie rumgeheult haben, dass sie zwar Europameister geworden sind, aber jetzt bei der WM nicht mitspielen durften, weil sie den sportlichen Wettbewerb der WM-Qualifikation einfach verkackt haben. Und also laut, wo die Konteilmesser müssen doch dabei sein. Nein, wenn du es nicht schaffst, dich zu qualifizieren, hast du bei der WM auch nichts verloren. Da kannst du vorher auch die WM gewonnen haben. Das ist völlig Banane. Und jetzt ist halt so, ich weiß auch gar nicht, wie viele europäische Teams dann dabei sind, aber dann muss man ja schon wirklich.
Zu viele wahrscheinlich.
Ja, das auf jeden Fall auch. Und das ist ja auch noch nicht klar. Und ich sag mal, je mehr Teams dabei sind, desto mehr entwertet es auch dieses Besondere dieser Weltmeisterschaft. Mhm. Und vor allem, ich sage, das ist auch infrastrukturell eine riesige Herausforderung. Gut, in Mexiko und in den USA ist das alles kein Problem, weil da gibt es genug Stadien. Es wird größtenteils in Footballstadien gespielt. Da ist die Infrastruktur, da sind Hotels da. Das ist alles tipptopp. Aber trotzdem ist es ja auch ein Riesenaufwand für die Leute vor Ort. Ja.
Mexiko ist auch politisch fragwürdig. Und was ich vor allem bei dieser WM wieder schrecklich finde, sind die Wege, die da zurückgelegt werden müssen. Also natürlich wird man die Gruppen jetzt nicht, einmal Kanada, einmal Mexico City und einmal Seattle und einmal Washington legen oder so, aber das sind ja Wahnsinnsdistanzen, ähnlich wie in Russland 2018, die da zu überbrücken sind. Also oder bei einer EM 2020, wo man längere Flugdistanzen zurücklegen musste als bei so mancher Weltmeisterschaft.
Ja, also das ist einfach die USA, allein wenn es nur in den USA wäre, wäre es ja schon groß. Ne? Also das ist einfach ein Riesenland. Wie gesagt, ich bin immer noch dafür, man kann ja so eine Europameisterschaft, könnte man ja auch komplett in London austragen. Ne? Also Stadien gibt es ja genug.
Ja.
Das wäre doch, da kann man schön mit dem Bus fahren, aber ich glaube, das ist eher eine Wunschvorstellung von mir.
Ja, und vor allem, da kennen wir ja die FIFA mittlerweile auch ganz gut, dass es vor allem um dieses höher, schneller, weiter geht. Das heißt, es muss immer noch einen Superlativ dazugeben. Und dann wird das eben diese Mega-WM in den USA, Mexiko, Kanada. was auch sensationelles Turnier wird, wahrscheinlich, ohne Frage. Ich freue mich da jetzt schon drauf. Das muss man, glaube ich, jetzt auch wirklich sagen, gerade im Kontrast zu dem, was wir jetzt hier durchleben, wo teilweise, klar, trotzdem grandiose Spiele gespielt werden, aber dieses Feeling, zumindest von meiner Seite aus, nie rübergekommen ist, ob das in der Gruppenphase war, bis heute.
Ich als großer Verfechter des der NFL, wo es dann 8 Stunden vor Spielbeginn gibt's Tailgating, wenn du siehst, da sind College Universitäten, da studieren 20.000 Leute, in dem Dorf wohnen 30.000 Leute, und wenn da die College-Mannschaft auch spielt, dann sind da 100.000 Leute im Stadion.
Ja.
Die werden da ein richtiges Fußballfest zelebrieren, und das wird richtig, richtig geil. Auch wenn es dann ein größerer Wettbewerb ist, aber ich glaube, dass wir uns auf diese WM viel mehr freuen können. Und bis dahin schieben wir noch eine Heim-EM dazwischen. Und mal gucken, vielleicht ist ja Herr Infantino bis dahin nur noch in Katar, um da zu wohnen und nicht mehr an der Spitze. Das wäre auch was.
Mal gucken.
Ja, mal gucken.
Man darf
jetzt dran sein. Ja, zurück in die Schweiz kann er ja nicht. Sonst geht's hinter schwedische Gardinen.
Ja. Gut, dann schlagen wir die Brücke in etwas positivere Richtung. Wir haben jetzt natürlich mit der 4. Folge von Katastrophe in gewisser Weise, natürlich werden wir vielleicht in den kommenden Monaten nochmal drauf schauen, was passiert da eigentlich in Katar, wenn die ganzen JournalistInnen da weg sind, die natürlich aus globaler Perspektive natürlich in überaus großer Zahl gerade vor Ort sind. Was passiert da eigentlich? Aber natürlich stellen wir uns auch die Frage, welches Fazit kann man eigentlich ziehen? Und da möchte ich gerne einen kleinen TV-Hinweis loswerden. Und zwar ist das das Sportshow-Thema, das ja Klaus Lufen von Jesse Welmer übernommen hat, weil Alex Bommes krank war. Und da ist in einer Runde mit Arne Friedrich, Patrick Ovo-Mojela, Benjamin Best, dem Sportjournalisten, und der dann aus Katar zurückgekehrten Lea Wagner mit kleiner Schalte noch zu Tom Bartels. Ich glaube, vorgestern müsste es gewesen sein. Eine sehr, sehr gute Diskussionsrunde bei rumgekommen, die sowohl die sportlichen als auch die medialen Aspekte beleuchtet hat und vielleicht auch nochmal betont hat. Und was mich sehr gefreut hat, diese explizit deutsche Thematik, dass wir eben als einziges Land in Zentraleuropa wirklich massiv gesunkene TV-Quoten haben, auf die wir natürlich gleich auch noch zu sprechen kommen werden, dass es eben nicht der Westen in Anführungszeichen im Kompletten ist, der sich in dem Ausmaß gegen diese Ausrichtung und gegen diese Übertragung gestellt hat, sondern dass es wirklich eine spezifisch deutsche Sache ist, wo man nochmal explizit was sieht, wie das hier in Deutschland ist.
Das hat natürlich auch ein bisschen was damit zu tun, dass unsere Mannschaft jetzt auch nicht den besten Fußball gespielt hat. Also als Franzose hätte ich auch mehr Spaß daran, mir die Spiele anzugucken. Aber es geht ja auch darum, dass insgesamt das eigentlich so ein Phänomen ist, dass es einfach auch viele Leute, so wie ich es immer gemacht habe, ihr wahrscheinlich auch, wenn WM war, der lief den ganzen Tag der Fernseher. Und da hat man immer geguckt, und dann ist völlig egal, wer das spielt.
Ja.
Jetzt natürlich auch durch die Zeiten, dass teilweise um 14 Uhr das schon gewesen ist. Ne? Man kann nicht jeder wie David im Seminar den zweiten Bildschirm aufhaben, ne? Aber er rollt mit den Augen, das sieht man im Podcast leider nicht. Nein, aber ich glaube einfach, dass wir einfach als einziges Land so diese kritische Sicht darauf gehabt haben, und dass der Rest einfach sich einfach trotzdem die Spiele angeschaut hat, ohne diesen kritischen Unterton. Und ich finde es ein bisschen schade, ehrlich gesagt. Aber ich betone gerne nochmal, dass wir weiterhin niemanden dafür judgen, dass er sich die Spiele trotzdem anschaut, wenn er nebenbei immer noch Katastrophe hört.
Ja, so. Das ist so ein Stück weit auch Ablasshandel hier, ne?
Ja, genau. Also man hat natürlich dann auch lang und breit darüber diskutiert, ob der Ball bei Japan oder Spanien wirklich im Aus war. Dann kam natürlich das Argument auf der einen Seite, ja gut, wenn wir uns nur auf das verlassen, was auf den fremden Plätzen passiert, dann kann man sich natürlich von den eigenen sportlichen Problemen auch gut ablenken. Dann hat, was relativ spektakulär war dann noch, durften Lea Wagner und Gerd Gottlob in Katar noch Beiträge vertonen, die virtuell dann Deutschland in die K.O.-Runde gebracht hätten, die natürlich dann die Stimmung nochmal hochkochen lassen. Das war natürlich dann gerade für Lea Wagner im Nachhinein so ein bisschen lustig, dann da im Studio zu sitzen. Und ja, wir mussten uns schon fast so ein bisschen eine Trauerstimmung begeben, als wir diese Fake-Beiträge sozusagen vertont hatten und dann in Katar produzieren sollten. Aber mein Gott, das ist dann natürlich wieder so ein kleiner komödiantischer Ansatz, den die Sportschau da gewagt hat. Aber im Prinzip, das möchte ich jetzt nicht kleinreden, war das eine ganz gute Runde. Zumindest was die Themen angeht, über die man sich durchaus mal Gedanken machen kann.
Ja, auch ich lese gerade die Namen. Natürlich hätte man da noch noch ein bisschen mehr Diversität reinbringen können, aber das ist ja schon mal, ist eine Empfehlung. Gibt es, glaube ich, in der ARD-Mediathek wahrscheinlich. Ne?
Sicherlich, ja.
sicherlich. Aber wir haben über TV-Quoten geredet. Hast du noch mal was, so was Handfestes an Zahlen für uns?
Ne? Es ist ja sonst so gewesen, dass auch die Spiele ohne deutsche Beteiligung, das ist ja das, was Pierre eben auch meinte, mit dem den ganzen Tag den Fernseher laufen lassen, recht gut angesehen worden sind, dass die 10 Millionen ZuschauerInnen-Marke eigentlich relativ safe drin war bei jedem WM-Spiel. Das war ja beim Eröffnungsspiel schon mal überhaupt nicht so. Das waren ja, glaube ich, 5, wenn ich mich dran erinnere. Und jetzt das Halbfinale Frankreich gegen Marokko, das letzte Spiel von Bela Reti, auf dem wir gleich noch zu sprechen werden, kommen werden, ist das erste Spiel ohne deutsche Beteiligung überhaupt gewesen bei dieser Weltmeisterschaft, das über 10 Millionen Zusehende kam. Also das ist schon bemerkenswert. Ich hätte nicht gedacht, dass sich das dann, man hat gesehen, in der Corona schon nochmal gesteigert hat. Aber es hat dann doch erstaunlich lange gedauert.
Nee, also ich finde vor allem spannend, dass es dieses Spiel ist. Also wenn ich mir, ich habe mir tatsächlich ja aus reinem Sportinteresse ein Spiel bei dieser Weltmeisterschaft angucken, das war Frankreich gegen England. Mhm. Und ich das wäre so, da würde ich sagen, wenn ein Spiel, weil es für mich sportlich interessant war, also wenn ein Spiel so viele Leute anlockt, hätte ich gesagt, dass es dieses Spiel ist. Und absolut. es war das beste Spiel bei dieser Weltmeisterschaft. Also so, da gibt es ja halt viele Leute, die genau das so sagen. Aber es ist halt spannend, wahrscheinlich, weil so dieses, ich glaube, Ben, das ist hier darum, am besten, das ist noch am interessantesten, was zu sagen, ey, vielleicht schafft Marokko die Sensation, was ja am Ende ja. Die Franzosen haben es ja gut runtergerockt. Ne? Also.
Absolut. Und die Euphorie, das habe ich schon mitbekommen, dass auf deutschem Boden die Euphorie für Marokko schon da war und dass viele hier dieser afrikanischen Nationen auch den großen Coup gewünscht hatten. Und wahrscheinlich war das wirklich dann das, naja, in gewisser Weise der letzte Grund, der letzte Auslöser für diese 10-Millionen-Zahl. Und ja, absolut legitim. Ich meine, diese Story eines Außenseiters, gerade einer afrikanischen Nation, die ja, ich glaube, noch nie zuvor im Halbfinale stand, war das ja, richtig? Ja,
korrekt.
Genau, und dementsprechend auch noch nie den ganz großen Kuhle gelandet hat. Da schaut man natürlich gerne dann auch mit beiden Augen und mit ein bisschen besonderem Fokus hin.
Ja, voll. Benny hat von mir auch eine Sprachnachricht bekommen, wie die im Elfmeterschießen dann Spanien besiegt haben. Ja. Also währenddessen so live-kommentarmäßig, nicht nur Flo Nass hat da gebrüllt, zu Recht. Also das ist schon, glaube ich, eine Sache, die da auch bewegt hat, diese Außenseiter-Stories sind es ja auch gerade die im Sport dann ja für Aufsehen erregen.
Wir haben ja letzte Woche ausführlich drüber geredet, über das große Zitat von Luis Enrique, meine Spieler müssen 1000 Elfmeter pro Training schießen. Ja. Das graben wir jetzt nicht nochmal aus. Auf jeden Fall haben wir gemerkt, dass diese Weltmeisterschaft vor dem Fernseher wenig Begeisterung zu hat. Man kann ja nochmal schauen, wieso die TV-Quoten dann für das Finale am Sonntag sind, das ja auch zur besten Kaffee- und Kuchenzeit dann läuft, wenn dann
Julia Metzner und Tom Bartels uns am Ohr begleiten werden. Julia Metzner, ja, die erste Frau, die ein WM-Finale kommentieren darf im Hörfunk, und Tom Bartels für die ARD.
Ja, genau. Und ich bin gespannt, wie dann die Zahlen ausfallen. Ich denke mal, es werden noch ein paar Leute schauen, vor allem Sonntagnachmittag. Da haben ja auch Sonntag 16 Uhr, das ist für David und mich eigentlich so beste Formel 1 Zeit eigentlich.
Parallel zu Ski Alpin und Skispringen am Sonntag.
Wem das wichtig ist.
Den echten Sportfans natürlich.
Den echten Sportfans, ja, also einer dieser echten Sportfans war ja auch Bela Reti. Hat auch seine Liebe für den Ski gehabt. Und wir haben beim letzten Mal schon so ein bisschen Revue passieren lassen, was so unser Lieblingsmoment Bela Reti gewesen ist. Und bevor wir jetzt nochmal auf seine große Karriere zurückblicken, würde ich Benny da gerade nochmal ins Boot holen. David und ich haben groß versucht, was unser Lieblingsmoment, unser erinnerreichster Moment Bela Reti gewesen ist. Wir konnten uns recht gut auf einen einigen. Das war natürlich das Europameisterschaftsfinale 2012 gegen die Türkei, wo es 10 Minuten lang Radio gab. Hast du vielleicht noch irgendwas anderes bringen?
Das war nicht das Finale.
Halbfinale, habe ich auch gesagt. Halbfinale.
Achso, okay.
Habe ich aber auch gesagt.
Ja, dann kam es nicht an. Sorry, mein Fehler. Benni, bitte.
Ja, Europameisterschaft zu 12. Absolut.
Außerdem war das 2008.
Aber hat er 2012 zufällig das Deutschland gegen Italien-Spiel
auch kommentiert? Weiß ich nicht. Er hat auf jeden Fall das Finale im Ohr. Aber das kann gut sein, ja.
Weil wenn das so ist, dann habe ich, glaube ich, immer noch seine enttäuschte Stimme im Hinterkopf.
Das kriege ich raus.
Aber ich kann es jetzt nicht genau sagen. Ich habe jetzt keinen genauen Punkt, aber für mich ist diese Stimme einfach so ein Stück weit. Es fühlt sich wie zu Hause an. Es ist so, hat so was Meditatives und natürlich verbinde ich generell, wenn ich an große Turniere denke, gerade 2010 und 2014 mit ihm, diese hervorragenden Momente, gerade die Gruppenphase, ich glaube, das 4-0 gegen Australien 2010 war auch mit ihm, was so diesen ersten Kick in das Turnier gegeben hat, wo man direkt dachte, oh, wir starten hier richtig gut rein und nicht nur Bellaretti hat Bock, sondern das ganze Land hat Bock. Und ja, bitte.
2012 ist Ingo Zamperoni in die Schlagzeilen gekommen, weil er in der Halbzeit gesagt hat, möge der Bessere gewinnen.
Stimmt, da
war was. Deswegen kann es nicht Bellaretti gewesen sein, weil das die ARD war. Aber
fair enough.
Ja, aber okay. Wir haben das schon gesagt, Bellaretti, David hat uns mal ein paar Zahlen zusammengetragen. Er hat mehr als 380 Live-Spiele kommentiert, 10 WMs und 6 Finals gemacht. Was so ein bisschen, ich glaube, er durfte keinen deutschen Titelgewinn kommentieren. Das ist ein bisschen schade für ihn.
EM 1996, Oliver Bierhoff schießt das Golden Goal.
Echt? Und das war
vom Pizzakarton kommentiert, weil am Abend zuvor er auf seinem Laptop alles gelöscht hat, was er sich aufgeschrieben hat, zusammen mit Martin Schneider.
Ja. Also seit den späten 80ern schon beim ZDF, ist richtig, ne? Also was für eine Historie der Mann hat und was für eine Institution der Mann auch beim Öffentlich-Rechtlichen ist, das hat man, finde ich, auch nochmal hervorragend gesehen gestern Abend, generell, wie sein letztes Spiel nochmal zelebriert wurde. Per Mertesacker stand danach nach dem Spiel auf und hat angefangen anzustimmen. Es gibt nur einen Bellaretti. Dann ist natürlich auch alle Zuschauer standen, ein ganz schöner Moment.
Ja,
er wusste auch gar nicht, wie er darauf reagieren sollte.
Also ich fand allein, was schon sehr bewegend war, weil als das Spiel zu Ende war, als Sandro Wagner das erste Mal das Wort an ihn richtete und ihn wirklich auch nur mit lieben und netten Worten überhäuft hat. Und es gibt viele, es ist wie bei vielen Kommentatoren, man mag ihn oder man mag ihn halt nicht. Er hat es ja am Ende auch in seinem Statement gesagt, alle, die ich erreicht habe, cool, alle, die ich nicht erreicht habe, sorry. Ne? Der Sport wird dadurch um eine Persönlichkeit ärmer, an der er sich so ein bisschen auch ein bisschen abarbeiten kann. Während dieser Europameisterschaft, während dieser Weltmeisterschaft hat er auf jeden Fall nochmal gezeigt, dass er auch eine bissige Zunge hat und sich nicht zu schade dafür war, politische Kommentare abzugeben.
Was wäre dir auch die Strafe gewesen, dass er rausgeschmissen wird?
Richtig, ne? Also von daher hat er sich da nochmal gezeigt und du hast auch so ein paar Sachen aufgeschrieben. Du hast mir, glaube ich, beim letzten Mal auch erzählt, dass er ein paar Sachen gemacht hat, die nichts mit Fußball zu tun haben, dass er unter anderem bei Olympia immer fürs Hockey eingesetzt war. Das wusste ich zum Beispiel gar nicht.
Ja, also der Eintracht Frankfurt-Sympathisant hat natürlich auch noch andere Sachen kommentiert. Zum Beispiel nordischen Skisport, nicht immer ganz erfolgreich, Langlauf war auch ehrlich gesagt nicht ganz so häufig, Pyeongchang 2018, glaube ich. Aber wirklich legendär, kann ich nicht oft genug erzählen, sind die Hockeyübertragungen bei Olympia. Ich glaube, seit London 2012. Sind diese Kappen ohne Kopf, so nur mit Stirnband und die Kappe, die eigentliche Kappe vorneweg, tief ins Gesicht gezogen.
Eine Schirmmütze, das ist das Wort, was du suchst. Das. Ja, es ist ja nur der Mützenschirm dran, sonst nicht.
Der Schirm ist der, genau. Sehr gut. Und da gab es legendäre Insta-Stories, ich weiß nicht, wer da mit ihm saß. Ich meine, aber der Name fällt mir gerade nicht ein, aber es gibt einen ZDF-Reporter, der vor allem als Marathonläufer auch immer unterwegs ist und der war da eben mit Bellaretti zusammen beim Hockey unterwegs und hat in seiner Insta-Story immer der alte Mann sitzt da wieder und kommentiert Hockey mit seiner tief im Gesicht gezogenen Cappy. Es ist einfach ein herrliches Bild gewesen und ja, natürlich auch eine Stimme, wo man sich dann erstmal denkt, warum haben denn die Fußballer plötzlich Schläger in der Hand, wenn man die Stimme hört, dann, also gerade, ne, also wenn man eine Stimme hört, dann denkt man ja oft an eine Sportart. So, und bei ihm war dann dieses Moment eben nicht da. Also es gibt ja sicherlich auch Leute, die keine Ahnung von Wintersport haben und wenn sie dann außerdem mal Skispringen gucken, wundern sich, ja, warum sitzt denn da der Typ mit Mario Götze? Weil man einfach Tom Bartels als Fußballstimme im Ohr hat. Es sind ja diese, keine Ahnung, das ist ja so ein TikTok-Trend gewesen, gefühlt irgendwie die Leute, die 2014, keine Ahnung, 3 Jahre alt waren, die dann mach ihn, er macht ihn, Mario Götze, bla bla bla. So, die kennen das wahrscheinlich live gar nicht, kennen diese Stimme, bringen die nur mit Fußball in Verbindung und wundern sich dann, warum denn da irgendwelche hüpfenden Schneeskispringer kommentiert oder so.
Ja, aber es ist auch mittlerweile sehr so, dass viele Kommentatoren sich auf eine Sportart festlegen und da gebucht werden. Also ich sag mal, wer mir aktuell im Ohr ist, der wirklich so alles macht, ist Jonas Friedrich.
Alles
der
hervorragend.
So für Sky Fußball kommentiert und auch noch Golf. Andere Sachen, glaube ich, macht. Golf, toll.
Du hast gefragt, du hast die Antwort.
Seit diesem Jahr auch zum Team der NFL-Übertragung von Sat.1 und ProSieben gehört und dort auch einen wirklich fantastischen Job macht, vor allem, weil er vor allem die Experten, so, die immer so ein bisschen überdrehen, immer so ein bisschen entschleunigt und der ist immer, und auch sie immer sehr gut einbindet und das klappt unfassbar gut. Die große Frage ist natürlich, was macht Billeriti jetzt? Also glaubt ihr wirklich, dass er jetzt auf die faule Haut liegt oder ist da, vielleicht kommt da noch irgendwie mal so.
So Legendenkommentar wie Fritz und Ton Taxis bei The Zone oder so. Also Billeriti wird erstmal mit dem Bus jetzt auf Weltreise gehen, mal gucken, ob er da, wenn ihm langweilig wird, dann kommt er wieder. Es gibt noch so einen schönen 3,5 Minuten Beitrag, der dann auch im ZDF gezeigt wurde, wo er dann in Katar durch die Straßen läuft, so, ich geh mal, also nicht ganz wie Walter Frosch, aber ich hole mir jetzt erstmal eine Schachtel Zigaretten. So, also so ein gechillter Typ und hat er auch irgendwie gesagt, dass das, was ich vor dem Spiel immer mache, ist eine Runde schlafen und dann Dokus gucken, damit ich nicht so aufgeregt bin. Also es ist wirklich ein herzensguter Mensch und bin gespannt, ob man den nochmal irgendwann wieder sieht. Und wenn nicht, ist es auch echt nicht schlimm, weil er hat Großes geleistet.
Genau.
Ja, die große Frage ist natürlich, wer ihn jetzt im ZDF noch ersetzen kann, ne? Also wer jetzt
nachfolgt. Naja, Olli Schmidt ist die klare Eins.
Das ist ja sowieso immer die Frage und mit der Frage beschäftigen wir uns ja generell immer bei Rücktritten und Karriereenden. Wer könnte da denn immer in die Fußstapfen treten? Weil man immer erst denkt, und das ist ja jetzt ja wieder der Moment so gesehen, an dem man realisiert, so ein Stück weit bricht eine Generation weg, in dem Fall eben die ältere Generation. Und man kann sich andere in dieser Rolle einfach noch nicht vorstellen, in dieser Rolle Kultkommentator. Und das wird sich entwickeln, ob man es jetzt glauben will oder nicht. Ne?
Also ich glaube, jeder Kommentator braucht so seinen Moment, um irgendwie zu glänzen. Ja, das ist halt, bei Billeriti ist es natürlich Oliver Bierhoff und dieses Ding in der Türkei. Bei Tom Bartlett ist es natürlich das WM-Finale. Marcel Reif, der, an dem sich auch die Geister scheiden, der damals souverän mit Günther Jauch da fast über fast 90 Minuten da kommentiert hat, als das scheiß Tor
eingefallen ist. Das Spiel ist noch nicht angepfiffen, aber das erste Tor ist schon gefallen.
Richtig, also legendärer Moment von der Sportberichterstattung und ich glaube einfach, dass wenn Olli Schmidt dann vielleicht in 2 Jahren bei der EM für Deutschland oder ähnliches einen guten Moment hat, dann wird sich das auch
ziemlich sicher.
Ne? Also ja, dann müssen die Deutschen auch dabei sein.
Richtig.
Also das kommt ja auch dazu. Aber wenn sich der DFB dazu entscheiden möchte, einen bestimmten Torwart von Manchester City ins Tor zu stellen, dann steigen die
Erfolgschancen auf jeden Fall. Das sage ich seit Monaten, weil die Spanier haben ihn ja sich immer noch nicht weggekrallt. Stefan Ortega wird sicherlich über kurz oder lang bei Man City weiter einige Einsätze kriegen. Also man darf gespannt sein. Gut, dass wir für
absolut keine Rolle spielen.
Gut, dass wir für die EM schon qualifiziert sind und genau sowas vielleicht in den Vorbereitungsturnieren oder in den Vorbereitungsspielen mal austesten können.
Ja, Benni merke ich wieder an, dass, wie wir es immer schaffen, Arminia in jeglicher Podcast-Form noch unterzubringen. Das haben
wahrscheinlich war Benni letzte Woche nicht da, weil er Angst hatte, dass ich ihn frage, wie viele Leute in die Schüko-Arena passen. Leute, die Katastrophe 1 und 2 gehört haben, wissen, wovon ich spreche.
ich lasse das jetzt einfach mal kommentarlos und ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll.
Also, was wir auf jeden Fall sagen können, ist, dass uns trotz dieses Turniers, was unter schlechtem Stern stand, wir, egal ob gute oder schlechte Nachrichten, ist uns trotzdem, kann man sagen, eine Menge Spaß gemacht hat, diese ganzen Infos aufzuarbeiten und euch damit zu unterhalten in dieser Podcast-Form. Es war jetzt nur eine kurze Sache, aber wir sind ja weiterhin da. Benni und David könnt ihr weiterhin hören. Vor allem, wenn jetzt die Alpin und Skisprung und wieder ganz andere Kladatsch heißt, jetzt langsam losgeht. Darts-WM, dann seid ihr da intensiv mit dabei und bei uns passieren demnächst auch wieder ein paar Sachen. Es steht immer noch die Formel 1 Rückblick in den Sternen. Ja, sie kommt noch vor, sie ich kommt noch in diesem Jahr. Wir arbeiten dran.
Wo soll ich denn diese Audio-Nachricht?
Wir arbeiten dran.
Ja, sie kommt.
Und im Januar reden wir dann nochmal ausführlich über die NFL. Ich hätte fast gesagt, ich lade einen von euch beiden ein, aber ich glaube, da ist bei euch eher gefährliches Halbwissen am Start.
Ja, du musst schneller werden, weil manchmal kann es sein, dass die Formel 1-Saison schon Anfang März beginnt, so wie zum Beispiel in 2 Jahren, wenn Saudi-Arabien.
Aber stell mal vor, wir hätten jetzt schon Jahresrückblick gemacht, während die Silly Season nochmal richtig zum Tragen kommt. Silly Season
gibt es nicht nur bei den Fahrern. So, liebe Leute, also wie ihr merkt, wir sind ein bisschen durcheinander. Es ist so ein bisschen Stammtischatmosphäre. Das hat sich in den letzten 4 Wochen eingebürgert. Das ist auch manchmal gar nicht so schlecht. Vielleicht macht ihr euch einfach ein Bierchen auf. Das ist jetzt aber eigentlich eine halbe Stunde zu spät, dass ich das sage. Danke, dass ihr dabei wart und dieses Format so wertgeschätzt habt.
Richtig. Guckt in die Shownotes, dort findet ihr alle Informationen zu uns, zu Twitter-Kanälen, wo ihr folgen könnt und auch weiterhin abonnieren könnt. Und dann verabschieden wir uns von dieser Stelle. Macht's gut.
Tschüss. Ciao.
On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.